Heute ein ganz einfaches Thema, Überschrift nur drei Worte. Und das ist mir so wichtig geworden, weil ich glaube und bin überzeugt, dass es heute noch genauso ist wie damals, als diese Geschichte geschehen ist. Und diese Geschichte finden wir in Markus 5, die ersten 20 Verse. Wir werden sie auch lesen. Und das Thema oder die Überschrift ist: Jesus macht frei. Eine krasse Geschichte. Und Bibelkritiker, auch moderne Theologen, da gibt es so manche, die sagen, nee, das kann so gar nicht gewesen sein. Aber Markus ist eigentlich ein sehr präziser Erzähler und sehr nüchterner Erzähler. Wir hören einfach rein, wie er das beschreibt, was da geschehen ist. Markus 5, ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und sie, nämlich Jesus und seine Jünger, kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarener. Und als er, Jesus, aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort in den Bergen, an den Bergen eine große Herde Schweine zu Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000, und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber Jesus ließ ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkünden, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Schon eine krasse Geschichte. Stell dir aber vor, dass es genauso passiert, wie das Markus hier beschreibt. Nicht ausgeschmückt. Es ist auch recht kurz gefasst von Markus, nicht irgendwie übertrieben emotional, einfach beschrieben, was da geschehen ist. Das heißt dazu, die Geschichte von der Heilung des Besessenen vollzieht sich im heidnischen Gebiet, der sogenannten Dekapolis. Das sind 10 Städte, die aufgrund von schweren Gewalttaten der Hasmonäer im 2. Jahrhundert vor Christus antijüdisch und pro-römisch sowie pro-griechisch geprägt waren. Jesus bewegt sich von der westlichen jüdischen Seite des Sees zur östlichen heidnischen Seite und später umgekehrt, immer wieder hin und her zwischen jüdischem und heidnischem Stammland. In beiden geschieht durch ihn Heil. Ich habe ein bisschen recherchiert dazu, was man so findet, und das ist schon interessant, dass der See Genezareth, der große See, der im Neuen Testament oft erwähnt wird, da hat sich einer die Mühe gemacht und hat diese Bewegungen auch markiert, wo Jesus immer wieder von der westlichen jüdischen Seite zur östlichen Seite der heidnischen Seite übersetzt, mit dem Schiff, mit seinen Jüngern. Und in diesem Fall, wie gesagt, wie der Ausleger hier schreibt, auf beiden Seiten bringt er Heil. Und er sagte von sich ja immer wieder, dass er gesandt hat, dass seine Sendung eigentlich explizit dem Volk Israel galt. Also er ist nicht gekommen, um den Heiden, den Nichtjuden zu predigen, das den Auftrag hatten, dann haben seine Jünger bekommen und wir. Aber schon interessant, dass er in seinem Dienst immer wieder diesen See gekreuzt hat, immer wieder auf die heidnische Seite gekommen ist. Und dieses hier spielt sich auch auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite, wenn ich das mal so sagen darf, auf der dunklen Seite des Sees ab, wo dieser Verrückte, der Besessene, gehaust hat und den Jesus freigemacht hat. Jesus macht frei. Wir haben schon gehört, vorher geschieht etwas, auch etwas Besonderes. Bevor Jesus auf dieser östlichen Seite landet, müssen sie durch die Nacht und durch den Sturm. Und das hat Samuel Peter Schmidt, habe ich zum ersten Mal von ihm gehört, dass die Deutung dazu, das waren nicht nur Naturkräfte, die sich da dagegen gestemmt haben, gegen die Jünger. Jesus hat ja selber gesagt, lass uns rüberfahren. Es waren tatsächlich auch dunkle Mächte, es war eine geistliche Angelegenheit. Jemand wollte nicht, dass Jesus mit seinen Jüngern diese östliche Uferseite, diese heidnische Seite, die geprägt war von Finsternis, auch von geistlicher Finsternis. Wir haben gelesen hier oder gehört, dass dieses Gebiet, wie gesagt, von schweren Gewalttaten geprägt war und eher von Römern und Griechen dann beeinflusst wurde, wo wahrscheinlich auch viel Okkultes zu Hause war. Ja, und da begegnet Jesus diesem Menschen, der seinen Namen nicht nennt. Nur die Geister nennen den Namen Legion. Ich bleibe jetzt mal dabei. Ich würde gerne diesen Mann, diesen Herrn Legion kennenlernen. Eigentlich ist er jetzt Bruder geworden. Legion, habe ich nachgelesen, römische Legion umfasste etwa 5500 Soldaten. Also schon eine ganze Menge. Ich würde gerne wissen, wo wurde dieser Mann geboren? Ist er dort geboren worden da auf dieser östlichen Seite des Sees, in einem dieser Dörfer nahe des Sees? Ist er dort auch aufgewachsen? Wer waren seine Eltern? Wie ist er aufgewachsen? Hatten seine Eltern vielleicht schon Berührung mit okkulten Mächten? Und war das ein Familienproblem, dass solche Dinge geschahen, dass Menschen gequält wurden, dass Menschen Heil gesucht haben in okkulten Praktiken, irgendwie darin Geister anzurufen oder sich mit der jenseitigen Welt in Verbindung zu setzen? Wir haben uns vorher mit Dave kurz vor dem Gottesdienst noch unterhalten über seinen Einsatz in Mexiko wieder. Da habe ich ihn gefragt, ob es jetzt besser ist in Mexiko. Ist ja eigentlich, wenn man so unsere Zeit betrachtet, Technologien ist entwickelt wie nie zuvor, Medizin und Wissenschaft und so weiter. Und die Menschen, zumindest hier bei uns im Westen, viele glauben nicht mehr, dass es eine andere Welt gibt, außer der sichtbaren, außer der materiellen. Und Dave meinte, nö, es ist eigentlich schlimmer geworden. Die Menschen wenden sich immer stärker dem Okkultismus zu. Die Menschen, das sind ja auch nicht unentwickelte Länder, die merken, es gibt doch eine andere Welt. Nicht nur das Sichtbare, nicht nur das Materielle, was wir messen, zählen, berühren können. Und das hat natürlich zur Folge, dass geistliche Dunkelheit sich herabsetzt. Und dann gibt es solche Fälle wie unser Herr Legion, das passiert dann. Ja, wie war seine Familiengeschichte? Würde mich interessieren. Wie verlief seine Kindheit? War er ein auffälliges Kind? Konnte er normal mit anderen Kindern spielen? Konnte er normal zur Schule gehen? Oder zeigten sich schon früh die ersten Anzeichen einer gespaltenen Persönlichkeit oder Besessenheit, nennt hier die Bibel. Ein Ausleger beschreibt diesen Zustand bei diesem Menschen so. Welch wahres und schreckliches Bild haben wir da vor uns. Ein Mann, der sich in Anbetung, Bitte und Furcht beugt und doch hasserfüllt, ablehnend und ängstlich ist. Er hat eine gespaltene Persönlichkeit, sehnt sich nach Freiheit und hängt doch an seinem Zustand. Das ist das, was der Feind der Menschen zurechtbringt, Teufel, Satan. Sein Ziel ist es, Menschen gefangen zu halten, Menschen zu binden, Menschen unfrei zu halten. Und so erleben das Menschen, die wir sagen heute einfach schizophren sind, das gibt es natürlich auch. Das ist natürlich manchmal nicht einfach zu beurteilen, ob das nur eine medizinische Sache ist, wo ein Mensch wirklich aufgrund traumatischer Erfahrungen sozusagen als Persönlichkeit gespalten ist und wo das passiert, was hier geschehen ist, nämlich wo böse Mächte Einzug halten konnten in einen Menschen und dieser Mensch dadurch so wurde, wer wurde. Wenn dieser Herr Legion nicht bereits als Kind seine Anfälle hatte, Wie war dann seine Jugend? Das würde mich interessieren. Hatte er Freunde, die zu ihm hielten? Hat in seiner Jugend das angefangen, dieser Zustand, der sich immer verschlimmerte? Hat er sich von selbst dann nach und nach isoliert, als es schlimmer wurde, sodass er am Ende ganz alleine war? Oder hat er vielleicht geheiratet und hatte eigene Familie, Kinder? Dann würde ich gerne wissen, wann wurde es so schlimm, dass sich seine Nachbarn und vielleicht auch seine eigene Familie nicht anders zu helfen wussten, als ihn in Ketten zu legen und zu fesseln? Stell dir das vor. Du hast so einen im Dorf und die Leute haben keine andere Lösung, als ihn zu binden, in Ketten zu legen und auf dem Friedhof zu Depoten, da irgendwo festzubinden. Gut, heute haben wir unsere Kliniken. Kliniken für solche Sachen, das ist auch gut so. Unser Rote Münster hier in Rottweil, bei Rottweil. Da frage ich mich, sind das ausschließlich nur Menschen mit psychischen Problemen, nur medizinisch, oder gibt es da auch Menschen, die aufgrund solcher Merkmale da gelandet sind und wo ärztliche Behandlung ihre Grenzen hat? Gab es kein Krankenhaus in seiner Nähe, in welches eingewiesen werden konnte? Dann würde ich wissen, was den Menschen im Dorf da durch den Kopf ging, wenn sie ihn nachts auf dem Friedhof in den Gräbern schreien und herumwüten hörten. Ich würde mich gerne mit den Bewohnern des Ortes unterhalten und mit den Eigentümern der Schweine sprechen. Was ist ein Menschenleben wert? Sind 2000 Schweine mehr wert als ein Mensch, der von Jesus wiederhergestellt wurde? Ich würde gerne wissen, weshalb sie Jesus baten, dass er ihr Gebiet wieder verlässt. War er ihnen unheimlich? War er zu teuer? 2000 Schweine ist eine ordentliche Investition, wenn sie den Bach runtergeht. Nein, in diesem Fall nicht den Bach, sondern den See. Und wenn sie absaufen, wollten sie lieber ihre Ruhe haben? Ein Ausleger schreibt dazu, die Zeugen erzählten den neu hinzugekommenen noch einmal die ganze Geschichte. Das war für das Volk zu viel. Sie baten Jesus, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Dieses Verhalten und nicht der Tod der Schweine ist das eigentlich Schockierendste an dieser Geschichte. Christus war ihnen ein zu kostspieliger Gast. Viele Menschen wünschen sich heute noch Jesus weit weg, weil sie fürchten, dass eine Gemeinschaft sie sozial, finanziell oder persönlich zu viel kosten könnte. Sie versuchen, ihren Besitz zu retten, verlieren dabei aber ihre Seelen. Was haben die Bewohner da empfunden, als sie dann erlebt haben, dass dieser Mensch, ich weiß nicht, ob sie ihn auch Legion nannten, ob sie seinen tatsächlichen Namen schon vergessen haben, als er bekleidet und angezogen und vernünftig bei Jesus sitzt und sie kommen dahin, sehen das und sie bitten Jesus, dass er doch von ihnen gehen würde, dass er sie wieder verlassen soll. Aber dieser Freigewordene, unser Bruder Legion, möchte gerne bei Jesus bleiben. Bekommt jedoch einen Auftrag und wird zum ersten Evangelisten unter den Heiden. Ich habe schon gesagt, Jesus hat für sich mehrmals betont, auch nach außen hin, dass sein Auftrag in erster Linie dem Volk Israel galt, den verlorenen Kindern Israels oder Schafen Israels. Und doch macht er sehr früh einen Heiden, einen Nichtjuden zum ersten Missionar. Er sagt nämlich zu ihm, geh hin in dein Haus, geh hin in deine Familie, geh hin in deine Nachbarschaft, in dieses Gebiet, Dekapolis, 10-Städte-Gebiet und erzähl, was du erlebt hast, was Gott an dir getan hat. Als Jesus mit dem Schiff wieder wegfahren wollte, bat ihn der ehemals Besessene, ihn begleiten zu dürfen. Das war eine gute Bitte, die sein neues Leben zeigte. Doch Jesus sandte ihn als lebendigen Zeugen für Gottes große Macht und Barmherzigkeit nach Hause. Der Mann gehorchte und verbreitete die gute Nachricht im 10-Städte-Gebiet. Und wir haben, jeder Einzelne von uns, du und ich, wir haben hier einen Dauerauftrag. Wir haben den Auftrag, die rettende Gnade Gottes in unserem Haus, in unserer Familie, in unseren Orten zu verkünden. Geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wer sich deiner erbarmt hat. Evangelisation beginnt zu Hause. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Niedergeschrieben, so wie sie die Jünger erfahren haben, wo es Zeugen gab, viele Zeugen, auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite des Sees. Aber was hat das mit uns allen zu tun, fragst du dich. Vielleicht sagst du, in meiner Familie gibt es sowas nicht. Es gibt keinen Verrückten, der rumpoltert, den man nach Rote Münster bringen musste oder den man festbinden musste. Übrigens, das machen sie im Krankenhaus auch nicht anders. Die werden festgebunden, nur nicht mit Ketten, sondern mit Riemen, mit Gurten, manche ans Bett, wenn es zu schlimm kommt. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Ich habe sowas nicht. Ich habe kenne keine Menschen, die so gequält werden von bösen Geistern, dass sie sich so quälen müssen. Doch jede Bindung macht's unfrei und jede Abhängigkeit hindert uns daran, in Freiheit zu leben und Gott zu dienen. Und Jesus macht frei gilt für jede Art von Bindung. Das war jetzt ein besonders krasser Fall mit unserem Bruder Legion. Aber wie erfahren wir das in unserer Zeit? Wir persönlich kennen Kinder mit schwerer Vergangenheit. Noch keine Jugendlichen, kann ich sagen, schon Kinder, ja. Auf der anderen Seite ganz lieb und freundlich und sie können auf der anderen Seite so ausrasten und haben plötzlich eine ganz andere Seite, die sie zeigen. Und man fragt sich, ist es wirklich nur medizinisch, nur aus ihrer traumatischen Erfahrung oder ist da mehr dahinter? Ist da eine geistliche Komponente dabei, wann immer sie dazugekommen ist? Und das Interessante ist ja, Jesus macht hier keine Erklärung. Die Jünger haben ein paar Mal versucht zu fragen, wer hat denn jetzt gesündigt von sowas, wenn Menschen gebunden sind. Jesus kommt und macht Leute einfach frei. Wie gesagt, da gibt es keine Altersgrenze. In Markus 9, auch wieder bei Markus, lesen wir zum Beispiel, das können wir noch gemeinsam lesen, es gab schon Kinder, die so geplagt wurden und die gibt es auch heute noch. Markus 9, 14 bis 27. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet zur gleichen Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr da mit euch oder mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben. Aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich es bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es schon so? Und er sprach, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben oder hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus seine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Wieder eine nüchterne Beschreibung, wie es einfach passiert ist. Und das war jetzt ein Junge, ein Kind, wo die Eltern mit ihm zu Jesus kamen, hier der Vater, weil sie nicht weiter wussten. Und Jesus fängt dich an und zu fragen, ja, was habt ihr denn angestellt? Wann ist es passiert? Auch er fragt. Und der Vater sagt, von Kindheit auf, also schon lange. Jesus macht hier nicht eine Schuldzuweisung, wer da schuldig ist, sondern macht einfach dieses Kind befreit es, macht frei. Jesus macht frei, auch heute. Er macht frei von Bindungen. Mein Freund Markus Egger, jetzt schon über 70, hat sich bekehrt in den 20ern, weil er loskommen wollte von seiner Drogensucht. Das war der Grund, warum er sich an Jesus gewendet hat. Nicht Sündenerkenntnis, die kam später dazu. Später erst hat er gemerkt, dass er Gott braucht, weil er schuldig ist vor Gott, weil er gesündigt hat, weil er ein Sünder ist. Aber er kam zunächst zu Jesus, weil er frei werden wollte von seiner Drogensucht. Er wurde frei, bis heute. Unser Bruder Sergej aus Kiew, der verstorben ist leider, und andere Geschwister zu uns gebracht hat und sein Zeugnis oft erzählt hat, kam frei von seiner Alkoholsucht, wo alle ihn schon aufgegeben hatten, wo er eigentlich schon lag und zum Sterben irgendwo immer wieder im Straßengraben lag. Ein neues Leben bekommen, wurde frei. Und das erfahren viele. Und ich finde es gut, dass gerade ja, die Community aus Osteuropa, die Russlanddeutschen und die anderen, so Alkohol ist da schon ein Problem. Und sie haben also einige Gemeinden, die ich kenne persönlich von Menschen und Freunde, die haben ihre Reha-Zentren, wo Menschen mit ihren Alkoholproblemen, im Wesentlichen sind es Männer, dann kommen und ja, da wirklich Befreiung erleben und Erneuerung erleben. Aber es gibt auch andere Fälle. Ich kenne leider auch Menschen, die mit ihrem Problem dahin gehen und dann nicht bis zum Ende bleiben, sondern weggehen, weil eigentlich, weil sie einfach zu stolz sind und nicht sich helfen, sich nicht, ja, vielleicht sich nicht demütigen wollen bis dahin, dass Gott ihnen helfen kann. Dann hatten wir unseren Bruder Bayram aus Antakya hier vor anderthalb Wochen. Er hat sein Lebenszeugnis erzählt. Das hat mich tief berührt, dass hier Geschwister aus der Stadt sind, wo wir lesen in der Apostelgeschichte, die erste Stadt, wo Jesus Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt wurden. Menschen, die Jesus nachfolgen, wurden da zum ersten Mal Christen genannt und jetzt sind da wieder Gemeinden. Er hat sein Lebenszeugnis erzählt. Sein Vater war spielsüchtig, hat sein Geld in Spielhallen mit Spielautomaten durchgebracht und er hat eigentlich deswegen ein gestörtes Verhältnis zu seinen Eltern, zu seinem Vater, bis er merkte, dass er auch mit 30 immer auch noch genauso abhängig war dann von seiner Spielsucht wie sein Vater. Nur Gott sei Dank ist er dann Jesus begegnet und wurde freigemacht, sodass er uns hier sein Zeugnis geben konnte. Frei, bis heute frei. Spielsucht, auch da kann es einen geistlichen Hintergrund haben. Wie auch immer, Jesus macht auch da frei. Nun, bei diesem Menschen, von dem wir gelesen haben, geschah die Befreiung augenblicklich. Auch bei den Jungen, den Jesus heilte. Und Jesus heilte immer sofort. Bei Jesus lesen wir an keiner einzigen Stelle, dass Jesus irgendwie jemandem eine lange Therapie verordnet hat. Und dann so, geh, tu das und das. Und dann sehen wir weiter und dann noch das und das. Ja, wir lesen, dass er den Blinden zum Teich Siloah geschickt hat. Aber trotzdem geschah das alles innerhalb eines Tages. Jesus hatte die Macht, sofort zu heilen. Der ist heute derselbe. Und doch, ja, geschieht es bei uns Menschen manchmal auch anders. Ich habe jetzt in jüngster Zeit mit einer christlichen Schule zu tun. Eine größere, die hat sich benannt nach Johann Christoph Blumhardt. Das war ein evangelischer Pfarrer hier in Möttingen bei Calw, also im Schwarzwald. Der hat gelebt 1838 bis 1852, hat hier, wie gesagt, gelebt und gewirkt. In Möttingen war seine erste Pfarrstelle und der Kirchenschlaf der Gemeindemitglieder war ihm bald eine Not. Gott segnete aber seine Verkündigung, sodass er feststellte, dass der Kirchenschlaf schon seit Karfreitag 1842 fast verschwunden war. Das war also noch bevor seine aufsehenerregende Befreiungsseelsorge bei dem 26-jährigen weiblichen Gemeindemitglied Gottlieb in Dittus. Die hat dann eine krasse Befreiung erfahren. Sie war auch besessen mit 26, obwohl das eigentlich so gesehen eine fromme Gegend hier war oder ist, in gewisser Weise war zumindest. Im April 1842 berichtete man Blumhardt zum ersten Mal von dem Spuk im neuen Häuschen der vier Geschwister Dittus, in das diese nach dem Tod der Eltern mit mehreren Geschwistern im Jahr 1841 eingezogen waren. Genau, da gab es dann Erscheinungen und so weiter. Und diese Gottliebin, die war dann so gebunden, weil ihre Eltern, die war noch ein Kind mit 8, eingeführt haben in okkulte Praktiken, weil Menschen, wenn sie sich nicht zu helfen wissen, oft versuchen, auch heute in der heutigen Zeit durch okkulte Praktiken irgendwie Hilfe zu erfahren. Nun, diese junge Frau war so schlimm dran, dass sie sich auch selbst verletzte und eben, wie gesagt, sie konnte ausrasten und hat dann für alles sichtbar, war sie eben, ja, ganz klar, gebunden und besessen. Und dieser Pfarrer hat eben sie begleitet in der Seelsorge und dieser Befreiungsdienst hat bei ihr dann tatsächlich über ein Jahr, ein Jahr und 9 Monate gedauert, bis sie dann völlig frei war. Und das ist, wie gesagt, das ist dokumentiert. Vor 150 Jahren zwar geschehen, aber es ist nicht so weit, dass es irgendwie, ins Reich der Märchen verbannt werden könnte. Deswegen, ja, gab es nach dieser nachdem diese junge Frau ihre Befreiung erlebt hat, kam es zu einer Erweckung in diesem Ort und eigentlich im Schwarzwald. Deswegen ist schon, ich habe ja lange Zeit in Norddeutschland gelebt und als wir dann hierher gezogen sind, das war dann schon für uns aus Norddeutschland, aus dem katholischen Norddeutschland, war das schon klar, dass es hier viel mehr, auch im landeskirchlichen Bereich, viel mehr lebendige Gemeinschaften und Gemeinden gibt, wo Menschen ganz klar noch, Christen sich nennen, weil sie auch tatsächlich eine Beziehung zu Jesus haben. Und Gott Gott erleben. Also wie gesagt, Johann Christoph Blumhardt war ein so ein Erweckungsprediger hier im Schwarzwald, landeskirchlicher Erweckungsprediger und Pastor, der eben im Heilungsdienst auch tätig war, weil er die Bibel so genommen hat, wie sie uns überliefert ist. Gottes Wort, das ist tatsächlich geschehen. Menschen können auch heute gebunden sein, weil böse Geister sie ja quälen, und Jesus möchte auch heute frei machen. Jesus macht frei. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, lesen wir, um Gefangenen die Freiheit zu bringen. Das ist auch heute nicht anders wie damals. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen und